Welt im Ohr, ein Beitrag für internationale Entwicklungszusammenarbeit.
Herzlich willkommen bei Welt im Ohr, eine Radiosendung und ein Podcast des Teams Wissenschaft und Forschung für Entwicklungszusammenarbeit des ÖAD im Rahmen von APEAR, das österreichische Hochschulkooperationsprogramm. Unser heutiges Thema ist die Dekolonisierung des Wissens. Mein Name ist Anna Geiger und ich freue mich sehr, heute dabei sein zu dürfen. Es gibt noch so viel zu verlernen. Mit diesem postkolonialen Gedanken möchten wir in das heutige Thema der Dekolonisierung des Wissens starten. Was genau heißt das? Und ist es überhaupt möglich, unser Wissen zu verändern und es neu zu ordnen? Unser eigenes Wissen zu reflektieren ist etwas ganz anderes als die gewohnte kritische Haltung, die wir schnell anderen entgegenbringen. Heute richten wir den Blick auf uns selbst und den Strukturen, in denen wir in Europa und Österreich leben und lernen. Es ist sicherlich nicht ganz einfach zu verlernen. Und es braucht bestimmt wieder einmal mehr als nur die eine Perspektive auf bisherige, normierte Wissensformen. Wir brauchen anderes Wissen und andere Geschichten. Wie Geschichten erzählt werden, wer sie erzählt und wann, wie viele Geschichten erzählt werden, das alles hat etwas mit Macht zu tun. So drückt es die Autorin Chimamanda Ngozi Adichie in ihrer Rede »The Danger of a Single Story« aus. Es geht um die Macht, den Beginn und das Ende einer Geschichte auszuwählen. Die Macht, Wissen über jemanden zu vermitteln. Dies geschieht in Europa mit dem Glauben eines Vorrechts auf Wissen allzu oft. Wir sollten uns fragen, wessen Geschichten wir kennen und wo die Ursprünge unserer Wissensbestände eigentlich liegen. Wenn sich die Kolonialgeschichte durch unsere Institutionen und Erzählungen zieht, müssen wir uns die Frage stellen, welche Spuren sie auch in unseren Köpfen bis heute hinterlässt. Mit vielen Fragen wendet sich Mayada heute an Doktorin Gabriele Slesak und Lisa Taki. Und wir sind auf Ihre Antworten und Vorschläge gespannt.
Sehr herzlich willkommen, Lisa Taki und Gabriele Slesak, zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr. Ich begrüße euch hier heute im Studio. Wir nehmen zu einem Thema auf, das sich mit Dekolonisierung von Wissen oder auch Rassismen im Bücherregal, wie ihr es auch in einem Artikel genannt habt, befasst. Näher dazu in den nächsten 50 Minuten. Zunächst aber möchte ich euch bitten, euch vorzustellen. Lisa, magst du beginnen?
Vielen Dank einmal für die Einladung. Mein Name ist Lisa Taki und ich studiere Afrikawissenschaften im Master an der Universität Wien. Ich bin zudem noch Studienvertretung bei den Afrikawissenschaften und Studienassistenz für die AG gegen Rassismus, die sich im Verlauf des letzten Sommersemesters bei uns am Institut gegründet hat, und auch Studienassistenz von Martina Kopf.
Ja, Gabriele Slesak.
Ich möchte mich sehr gerne bedanken, freue mich über die Einladung, besonders auch die Einladung, über dieses Thema eine Radiosendung zu machen und dass ich daran teilnehmen kann und besonders auch, dass ich das gemeinsam mit der Lisa machen kann. Mein Name ist Gabi Slesak, ich bin auch Afrikawissenschaftlerin. Ich kenne die Lisa aus einem Seminar und haben gemeinsam gearbeitet. Ich unterrichte am Institut einerseits soziolinguistische Vorlesungen, Seminare, Proseminare. Dann habe ich in den letzten Jahren Seminare, eigentlich drei Seminare in Folge geleitet, die das Thema Dekolonialisierung von Wissen, aber im Speziellen eigentlich die Rolle von Bibliotheken aufgegriffen hat. Und das waren jeweils Seminare, in denen wir mit sehr engagierten Studierenden eine tolle koloniale Spurensuche in öffentlichen Einrichtungen wie Bibliotheken durchgeführt haben.
Das ist das Thema unserer Sendung. Ich freue mich auch nochmal, dass ihr da seid, dass ihr Zeit gefunden habt, und vielleicht noch eine kurze Ergänzung zu dir, Gabi. Du bist ja auch die Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit in der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung. Sprechen wir also über diesen Begriff, Dekolonisierung von Wissen und, wie wir schon gesagt haben, Rassismen im Bücherregal, so nennt ihr es auch sehr anschaulich, auch für jene Personen, die sich zwar oft in Büchereien tummeln, wie zum Beispiel mich oder viele andere, auch Studierende etc., die sich aber möglicherweise wenig oder noch nie Gedanken darüber gemacht haben, was das eigentlich bedeutet, hier auf Spurensuche von Rassismen und auch Kolonialismen zu gehen, warum das auch so wichtig ist. Warum setzt ihr euch damit auseinander?
Lisa. Dekolonisierung bezeichnet ja nicht nur unter Anführungszeichen den offiziellen Abzug von den europäischen Kolonialmächten aus ihren Kolonialgebieten, sondern vielmehr in Bezug auf Wissen. Es geht um eben Machtsymmetrien aufzeigen, globale Ungleichheiten, die sich immer noch fortsetzen auf ganz verschiedenen Ebenen. Und eine Ebene ist eben auch das Wissen. Und Wissen ist nicht neutral. Wissen steht nicht in einem luftleeren Raum, sondern Wissen passiert immer von einer Position aus. Wissen kann so gesehen nie objektiv sein, sondern steht ja immer eine Person dahinter, die deklariert, dieses Wissen ist jetzt objektiv, obwohl es ja dann eigentlich subjektiv ist. Wie zum Beispiel eben, wenn Kolonialbeamte Wissen sammeln über ein bestimmtes Gebiet, dann schreiben sie ja für die Kolonialmacht und da ist immer eine gewisse Intention dahinter und eben nicht neutral.
Und die Intention, um da gleich fortzusetzen, die Intention war ja auch rassistisch zu bewerten und abzuwerten und hier eine Differenzierung einzuführen, die sozusagen auch die Herrschaft legitimiert, auch legitimiert, Menschen einen Anspruch abzusprechen. Und das vor dem Hintergrund sozusagen einer Überlegenheit, aber nicht nur einer Überlegenheit, auch eines besseren Wissens und einer diesen Modernitätsgedanken sozusagen auch auszuüben. Ja, also dadurch sind Menschen in eine bestimmte Kategorie eingeteilt worden, die sie als klar unterprivilegiert eingestuft hat und auch ihnen gewisse Fähigkeiten, die Menschen, die wir alle teilen, ihnen abgesprochen worden sind. Und das Interessante ist eben bei allen diesen Ansätzen von Dekolonialisierung ist eben genau diese Fortdauer von diesen Denkmustern, von Ungleichheit, einer Legitimierung von Ungerechtigkeit, sozialer Ungerechtigkeit in verschiedensten Bereichen, diese aufzugreifen und dem nachzugehen und hier auch eine fundierte Auseinandersetzung mit Rassismen und diesen rassistischen Kategorien, die da eingeführt worden sind, auch ständig eigentlich mitzudenken. Das ist wirklich für uns alle eine Auseinandersetzung, die wir lernen müssen, oder? Und weil es zu viele Jahrzehnte als eine Selbstverständlichkeit angesehen worden ist und diese Machtverhältnisse als gegeben angenommen worden sind und wir uns dessen nicht bewusst sind, und da sage ich bewusst wir, weil das ist dieses Wir hier wirklich allgemein gilt, das Bewusstsein darüber, dass das konstruierte Verhältnisse sind und auch konstruierte Kategorien, nach denen bewertet wird.
Mhm. Für euch relevant war jetzt aber der Kontext der internationalen Entwicklung, der Entwicklungspolitik und somit auch die C3-Bibliothek als Ausgangsort dieser Arbeit, zumindest hier in Wien, hier in Österreich. Die C3-Bibliothek für Entwicklungspolitik hat einen großen Bestand zu eben diesen speziellen Themen, alles was mit internationaler Entwicklung, Entwicklungszusammenarbeit zusammenhängt. Also in Bezug auf Fortdauer bzw. auch Bestand und Spurensuche und so weiter, gleich im Anschluss dann die Frage, nämlich an welchen Orten also eure Arbeit spielt. Ist das jetzt die C3 gewesen, ausgehend davon, und wie setzt sich das dann weiter fort?
Ja, fange ich da kurz an zuerst, nur um das in einen guten Rahmen zu setzen. Danke, Mayada, ja, für den Hinweis. Die ÖFSE, in der ich auch arbeite, wie du eingangs erwähnt hast, leitet gemeinsam mit noch zwei anderen Einrichtungen, der Frauensolidarität und Baobab, eine entwicklungspolitische Bibliothek, die C3-Bibliothek. Und diese ist, wie auch verschiedene Disziplinen, wie die Afrika-Wissenschaften, also unsere Disziplin, in der wir sozialisiert sind, sozusagen wissenschaftlich sozialisiert waren, aber auch natürlich die Kultur- und Sozialanthropologie genauso, sind Disziplinen, die ihren Ausgang in einem kolonialen Kontext genommen haben. Und das heißt, wir haben in der Entwicklungspolitik natürlich inhärent koloniale Spuren. Im Falle der C3-Bibliothek wirkt sich das so aus, dass wir Bestände haben, die aus der Kolonialzeit stammen, aus der Kolonialzeit, in der Missionare tätig waren, in denen Kolonialbeamte, wie du gesagt hast, Lisa, tätig waren, dokumentiert haben, Wissen aufgebaut haben, aber eben auch Entwicklungshelfer und Helferinnen nicht nur ihre Projekte durchgeführt haben oder konzipiert haben, sondern alles auch mit Dokumentationen und ihren theoretischen Abhandlungen versehen haben. Das heißt, das ist klar, dass dieser Bestand in unserer Bibliothek vorhanden ist. Im Besonderen wirkt sich das bei der C3-Bibliothek eigentlich dadurch aus, dass wir Schenkungen bekommen haben. Ja. Und die Frage ist natürlich, welche Aufgabe hat jetzt eine Bibliothek, die in Österreich die größte ist zu diesem entwicklungspolitischen Bestand, welche Aufgabe entsteht aus einer öffentlichen Bildungseinrichtung in Bezug auf den Umgang, in Bezug auf Bildungsaktivitäten, aber auch eben in Bezug auf die eigene Reflexion. Und das Interessante in meinem Fall, beide Bereiche, wo ich arbeite, also das gilt für die C3-Bibliothek, aber das gilt genauso natürlich auch für das Institut für Afrikawissenschaften. Das ist auch eine Entwicklung am Institut, dass diese Reflexion viel, viel stärker ins Bewusstsein gerückt ist in letzter Zeit.
Das heißt, die Bewusstseinsbildungsarbeit geht ja weiter. Zum C3 muss man erwähnen, es beinhaltet ja auch Lernmaterialien für globales Lernen. Das heißt ja hier auch für sehr junges Publikum. Zurück zur Spurensuche, da würde ich gern wissen, wie hast du das gemacht? Wie hast du das mit deinen Kolleginnen und Kollegen gemacht? Wie habt ihr euch auf Spurensuche begeben? Wie kann man sich das vorstellen? Wie ist dieser antirassistische, dekoloniale Blick, wenn man nach Stichwort sucht in den Bibliotheken und in Bücherregalen, in Büchern stöbert? Wie kann man sich das vorstellen?
Vielleicht kurz nochmal, weißt du, von der Frankfurter Buchmesse gesprochen hast. Ich finde es ganz wichtig auch zu sagen, Rassismus ist keine Meinung. Man muss antirassistisch sein, weil man kann nicht neutral zu Rassismus stehen. Da geht es um die Diskriminierung von Menschen aufgrund von Vorstellungen, die ja nicht auf irgendwelchen Tatsachen beruhen, sondern es eben darum geht, eine bestimmte Menschengruppe über eine andere zu stellen. Zur Spurensuche, also generell vielleicht ein bisschen zu dem Thema, wo ich gearbeitet habe. Ich habe mich stark mit Schulbibliotheken beschäftigt und überhaupt einmal die Frage, wie sind Schulbibliotheken aufgebaut? Gibt es da ein Regelwerk, ein System, wie Schulbibliothek funktioniert, wie eben eine Schulbibliothek systematisiert ist, welche Stichworte verwendet werden? Und dann auch einen ganz wichtigen Punkt finde ich auch, wie ist die Ausbildung von SchulbibliothekarInnen. Weil eben, wie ich auf der Suche war nach Literatur, es ist um Schulbibliotheken in Österreich gegangen, habe ich kaum etwas gefunden. Und generell überhaupt, wie funktioniert Schulbibliothek? Und die Interviews waren da sehr wichtig, weil ich da überhaupt einmal gefragt habe, okay, wie schaut einmal die Ausbildung aus? Wird in der Ausbildung Rassismus und Kolonialismus thematisiert, dass das Einfluss auf Wissenssystematisierung haben kann und eben auch wie Wissen aufbereitet ist. Zudem auch noch, welche Bücher angekauft werden, weil SchulbibliothekarInnen entscheiden, welche Bücher gekauft werden, welche nicht gekauft werden, eben welche Themen sie thematisieren wollen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil natürlich, wenn eine SchulbibliothekarIn nicht von Rassismus betroffen ist, das war auch im Interview, sie hat das gesagt, sie würde an gewisse Themen wahrscheinlich nicht denken, weil sie selbst nicht betroffen ist. Und natürlich findet das dann auch nicht so Raum in Schulbibliotheken und wird vielleicht auch nicht thematisiert in Lesungen in der Schulbibliothek. Und wie eben zum Beispiel Bücher ausgestellt werden in einem Bücherkasten.
Gabi, noch einmal die Frage an dich zurück in Bezug auf die C3-Bibliothek, die eine sehr wichtige ist. Und hier gibt es ja noch einmal Schlagworte wie epistemische Gewalt, epistemische Unterdrückung. Kannst du noch ein, zwei Beispiele nennen, wie sich dann so eine Spurensuche, wie die vor sich geht, wenn man sich auch mit diesen Themen auseinandersetzt?
Das, was die Lisa jetzt auch schon in Bezug auf die Schulbibliotheken angesprochen hat, das betrifft natürlich die C3-Bibliothek genauso auch als mit einem wissenschaftlichen Bestand eine Bibliothek. Also die konkreten Felder, die man sich da anschauen kann, sind einerseits Personalpolitik in einer Bibliothek, die Strukturen, die so dahinter liegen in einer Bibliothek. Natürlich kann man sich anschauen, wie ist der Erwerbsprozess, also was du angesprochen hast, wie erfolgt der? Welche unterschiedlichen Möglichkeiten gibt es auch, neue Türen aufzumachen, andere Wege einzuschlagen, die bisher nicht verwendet worden sind. Aber natürlich ein Kernelement ist das Beschlagworten oder wie das Wissen aufbereitet wird und natürlich der Bestand, die Bestandsauswahl, also wie wird selektiert. Und da gibt es unterschiedliche Themen, die wichtig sind, oder? Weil einerseits ist es natürlich die Kompetenz beim Bibliothekspersonal selbst, was du auch angesprochen hast. Das ist natürlich eine antirassistische Kompetenz, ist notwendig. Andererseits aber auch, wie funktioniert die Selektion, auf welchen Mechanismen beruht sie und welche Informationen stehen zur Verfügung. Also wenn wenig Zeit da ist und man angewiesen ist darauf, dass eine Vorselektion genommen wird und man aus dieser dann nur mehr aussuchen kann, fällt ja weg, dass möglicherweise die einzelne Person auch noch eine besondere Kompetenz hätte, hier dekolonialisierende Strategien zum Beispiel zu entwickeln. Also beispielsweise AutorInnen aus afrikanischen Universitäten oder Forschungsnetzwerken, die möglicherweise gar nicht erst die Möglichkeit haben, in unserem globalen wissenschaftlichen Publikationssystem tatsächlich erfolgreich zu publizieren. Das ist ein Gefälle, das gibt es, das wissen wir auch. Hier gibt es eine sehr starke Benachteiligung. Und welche Möglichkeiten gibt es aber hier trotzdem, dafür zu sorgen, dass das angereichert wird? Wir haben ExpertInnen, mit denen wir uns austauschen könnten, aber die Zeit oft nicht, das Geld oft nicht. Das sind viele Fragen. Also das ist sicher ein Kernelement. Aber was man natürlich auch sich anschauen kann, ist, was macht eine Bibliothek auch noch sonst an Aktivitäten? Beispielsweise viele Bibliotheken sind mittlerweile ein offener Raum für Diskussion, für Debatte. Bringt man das Thema dort hinein? Welche Möglichkeiten gibt es zum Beispiel, Veranstaltungen partizipativ zu gestalten, so zu gestalten, dass sie auch eine Zielgruppe ansprechen, wo unterschiedliche Expertinnen mitmachen können. Aber es gilt natürlich auch, Bildungsmaterialien zu entwickeln, was du angesprochen hast. Also wir haben das versucht für das Segment OberstufenschülerInnen, die beginnen, eine vorwissenschaftliche Arbeit zu schreiben. Da haben wir so in 4 Modulen einen Workshop gestaltet. Und da haben wir verschiedene Themen besprochen. Also einerseits eben, dass Wissen nicht neutral ist. Da kommt vor eine Szene, wo der Walter Sauer eine Gedenktafel herzeigt. Die ist vor kurzem, in den letzten Jahrzehnten erst wieder ausgestellt worden. Und sie enthält klar rassistische Begriffe. Jetzt kann man sagen, wie kommt es dazu? Ja? Und es zeigt einfach, klar, es wird einen bestimmten Grund geben, aber es zeigt auch, wie wenig im Bewusstsein ist, was man dadurch eben wieder fortschreibt beziehungsweise noch vielleicht mehr betont, welche rassistischen Denkmuster. Ja? Man kann auch die Debatte um Museen aufgreifen und hier schön eigentlich die Rolle von Bibliotheken und Archiven und Wissensspeichern genau zur Aufarbeitung davon auch betonen. Also einerseits geht es auch darum zu lernen, wie und wo finden wir, arbeiten wir, haben wir rassistische Denkweisen internalisiert? Wie weit sind sie uns bewusst, wo sind sie uns nicht bewusst? Welche Möglichkeiten gibt es, diese aufzugreifen? Du hast vorher auch den Begriff epistemische Gewalt genannt. Das kommt ja auch aus der postkolonialen Theorie und es weist eben darauf hin, dass es eben genau notwendig ist, hier widerständige Strategien zu entwickeln, um gewohntes Denken, Kategorisieren auch aufbrechen zu können. Dazu braucht man Instrumente und Kompetenzen. Es gibt viele Möglichkeiten, das sichtbar zu machen, oder? Weil es eben auf allen Ebenen passiert. Es betrifft nicht nur die Bücher, es ist nicht nur eine Sache der Vergangenheit. Wir können es auf unsere eigene Arbeitsweise beziehen, wir können es auf die Uni-Architektur, wie ist ein Institut aufgebaut, die Bibliothek und so weiter. Also es gibt wirklich ganz viele Bereiche, wo wir uns das anschauen können.
Die Tafel mit rassistischen Äußerungen, von der Gabriele Slezak gesprochen hat, befindet sich im Geologischen Archiv. Der Historiker Walter Sauer vom Institut für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Wien hat unter anderem diese gefunden. Walter Sauer war ebenfalls Mitglied eines Gremiums, das sich mit den zeitgemäßen Umgang mit musealen Objekten aus kolonialem Erwerbskontext auseinandersetzt. Auf Nachfrage hat Walter Sauer erklärt, aus seinem Standpunkt heraus findet er es wesentlich, beispielsweise solche Tafeln nicht in Archiven verschwinden zu lassen, sondern sie auch zu zeigen und auszustellen, um sich einerseits auch zu erinnern, andererseits aber auch um eine Diskussionsbasis zu haben, wie sie hier auch geführt wird. Gabriele Slezak, noch zu dir und ein weiterer Bereich. Du warst ja in zahlreichen Programmen, Projekten von EPIR, das österreichische Hochschulkooperationsprogramm, hier auch tätig, um es auch an dieser Stelle zu nennen, in diesem Rahmen wir auch die Radiosendung machen. Wie weit warst du da schon mit dieser Thematik befasst?
Naja, das ist natürlich breit und es gibt in der internationalen Forschungspartnerschaft treten diese Themen, die du jetzt genannt hast, natürlich auf. Und das im Projektteam bewusst anzugehen und sich da zu fragen, welche Möglichkeiten haben wir zumindest als Team gegenzusteuern, dafür zu sorgen, dass das möglich ist. Das fällt natürlich leichter, wenn man eine Gruppe von 20 Leuten ist, als eine ganze Universität. Was aber auffallend ist, ist natürlich genau diese Themen wie Zugang zu Wissen, wie wird Wissen aufbereitet, Zugang zum Publizieren, zur internationalen Forschungslandschaft. Das sind wirklich ganz, ganz wichtige Themen, die ja auch zu den Zielen des EPIR-Programms zählen, dass es hier ja auch nicht nur darum geht, gemeinsam eine Forschungskooperation aufzubauen, sondern sich auch darüber im Klaren zu werden, was ist notwendig, damit diese Kooperation eine ist, die das volle Potenzial zulässt, ja, oder auch ausschöpft. Und das geht nie, wenn das so ungleiche Strukturen sind. Wenn einzelne WissenschaftlerInnen nie die gleichen Möglichkeiten haben, an einem Publikationsprojekt teilzunehmen, weil das ja schon allein an der Art und Weise, wie geschrieben wird, zum Beispiel an der Sprache schon krankt, ja. Da kann man im Team natürlich gut unterstützen und sich das auch überlegen. Aber was schon auch im Peer-Programm, finde ich, ein wichtiger Punkt ist, ist, dass jetzt geht es schon über eine so lange Zeit und man kann jetzt auch gut in der Summe sich anschauen, und das wird ja auch gemacht, wo sind denn die Anknüpfungspunkte, wo die Dreh- und Angelpunkte, an denen muss gearbeitet werden, damit eine Forschungspartnerschaft dazu führt, dass Anträge nicht immer jetzt von der BOKU gestellt werden, sondern eben von der Makerere-Universität, und dass hier auch die Chancen deswegen nicht geringer sind, nur weil das Finanzierungssystem oder ich weiß nicht, oder das Monitoring davon um ein Vielfaches komplexer oder unsicherer sein soll. Ja, und da finde ich, ist das natürlich schon etwas, was die Erfahrungen, aber auch die Entwicklungen, die da entstanden sind, die sind, schätze ich einmal, sehr reichhaltig, wenn ich nur davon ausgehe, von den Forschungspartnerschaften, wo ich involviert war.
In einem Artikel mit dem Titel nichts als die Liebe zur Forschung selbst, schreibt Walter Sauer. Koloniale Akteure wurden und werden vielfach noch als Sammler unter Anführungszeichen konstruiert, was im Rahmen dieses Diskurses als Entlastung zu verstehen ist. So rezipiert die konservative Wissenschaftsgeschichte etwa Franz Binder, einen der bedeutendsten Gummi-, Elfenbein- und Sklavenhändler im Südsudan der 1850er Jahre, nur als Gründer der ethnologischen Sammlung des Bruckenthal-Museums im vormals österreichischen Sibiu, Rumänien, oder einen Offizier der deutschen sogenannten Schutztruppe bei der Eroberung Ostafrikas, Alfred Siegel, als Urheber einer der bedeutendsten Sammlungen des heutigen Weltmuseums. Es findet hier eine Argumentationsumkehr, so Sauer weiter, die anstatt die Herkunftsgeschichte einer bestimmten Sammlung aufgrund der kolonialistischen Einbindung ihres Sammlers zu hinterfragen, wird sie durch den Verweis auf dessen Sammlereigenschaft legitimiert. Per Definitionem war seine Tätigkeit eben nicht als die Liebe zur Forschung selbst. Dieser Art Beispiele gibt es sehr viele. Walter Sauer ist nun seit mehr als 30 Jahren auf Spurensuche zu diesem und anderen Themen. In seinen Forschungen setzt er sich kritisch mit der österreichischen Kolonialgeschichte sowie mit der Geschichte von Menschen afrikanischer Herkunft in Österreich auseinander. Solidaritätsbewegung in Österreich aktiv und leitet außerdem das Dokumentations- und Kooperationszentrum Südliches Afrika, kurz SADOC. Walter Sauer ist Preisträger des Österreichischen Entwicklungsforschungspreises 2023. Und zum Thema Restitution habe ich mit ihm ein kurzes Gespräch geführt. Ein großes Thema ist ja die Restitution. Auch hier Schätze, Kunstraub aus afrikanischen Ländern nach Europa, immer noch in Museen oder auch privat, wo auch immer, man weiß es nicht so genau, wie viel hier mitgenommen, gestohlen wurde. Jetzt gab es unlängst eine Rückgabe Deutschlands nach Nigeria. Da war auch etwas Kritik dahingehend, dass Objekte zurückgegeben wurden nach Nigeria, ich glaube nach Benin im Speziellen, aber diese jetzt nicht für alle zugänglich sein sollen und werden, sondern auch in den Privatbesitz gehen. Wie sehen Sie das? Könnte man sagen, es wäre doch schön, wenn man Sachen, auch Objekte zurückgibt, dass die auch so in ein Museum kommen oder wo es zugänglich ist für alle?
Also ich denke, wenn Kunstschätze unter kolonialen Bedingungen unrechtmäßig erworben wurden, müssen sie zurückgegeben werden. Und dann kann natürlich der jetzige Staat, der das verwahrt und zurückgibt, nicht bestimmen, was letztlich dann der eigentliche Eigentümer damit tut. Also das mal rein jetzt vom Grundsatz. Solche Rückgabeverhandlungen sind immer kompliziert und man kann natürlich in diesem Rahmen ersuchen, dass Kunstschätze dann allgemein zugänglich bleiben, weil ja auch von Afrika zum Beispiel immer argumentiert wird, das ist das Erbe des Volkes und das ist eben der eigenen Beschäftigung damit entzogen durch die Musealisierung in Europa. Also kann man es auch dem Volk zugänglich machen. Im Falle von Benin, was Sie ansprechen, da war es auch so vereinbart, dass es sozusagen ein öffentliches Museum geben würde und es wird auch gebaut oder wurde gebaut. Aber eigentlich entgegen die Vereinbarung dann die zurückgegebenen Benin-Bronzen nicht dort ausgestellt werden sollen, sondern dem König von Benin als Privateigentum gegeben wurden. Das sind offensichtlich in Nigeria selber unterschiedliche politische Linien und die eine, die königsnahe, hat eben gesiegt. Das finde ich bedauerlich, weil ja immer die Gefahr besteht, dass dann diese Kunstschätze wiederum irgendwo auf dem Kunstmarkt landen und jemand sich privat den Gewinn davon einstreicht. Das war also eigentlich nicht der Sinn, aber trotzdem der Grundsatz der Rückgabe von kolonial erworbenen Gütern, glaube ich, muss respektiert werden.
Über die Frage, ob und in welcher Weise über koloniale Kontinuitäten, sei es in Museen oder in Bibliotheken und Archiven, diskutiert wird, ist sehr unterschiedlich. Ob das Zeigen und Weitererhalten von kolonialen oder rassistischen Objekten sinnvoll ist oder nicht, oder es damit Rassismus und koloniale Denkweisen reproduziert, da scheiden sich die Geister. Das ist die Basis für Auseinandersetzungen. Dies gilt auch für das Thema Restitution. Restitution bezeichnet die Rückgabe oder Rückerstattung von Kulturgütern, die ihren rechtmäßigen Eigentümern oder deren Rechtsnachfolgern unrechtmäßig entzogen wurden. Dazu zählen beispielsweise geraubte, unrechtmäßig enteignete, erpresste oder zwangsverkaufte Kulturgüter. Ein weiteres Beispiel, das für kontroverse Diskussionen auf unterschiedlichen Ebenen sorgt, über der wissenschaftlichen Auseinandersetzung damit auch in der Politik angekommen ist, sind die Benin-Bronzen. Die Rückgabe der Benin-Bronzen Deutschlands an Nigeria ist ein historischer Moment und ein politischer Prozess wie im Bilderbuch, schreibt der Literaturkritiker und Autor Ijoma Mangold. Für die nigerianische Zivilgesellschaft kommt ein 50-jähriges Ringen zum Abschluss. Die Bronzen nehmen einen zentralen Platz im kulturellen Gedächtnis ein. Es wurde lange und heftig über den richtigen Umgang mit kolonialem Raubgut gestritten. In Frankreich machte der Präsident den Betroffenen großen Versprechungen. In Deutschland wollte man sich dagegen nicht so richtig festlegen, schreibt Ijoma Mangold weiter. Doch dann nahm der kulturpolitische Dialog zwischen Nigeria und Deutschland und seinen Museenpfad auf. Die deutschen Museen werden alle Benin-Bronzen ohne Wenn und Aber an Nigeria zurückgeben. Weiters schreibt Mangold, das Vereinigte Königreich soll über dieses Tempo keineswegs amüsiert gewesen sein, denn nun steht das British Museum mit seinen rund 900 Exponaten aus Benin unter erheblichem moralischem Zugzwang. Wie sieht das aus, wenn ausgerechnet das Land, das 1897 im Rahmen einer Strafexpedition das Königreich geplündert und verwüstet hat, um sodann dessen Kunstschätze auf dem internationalen Kunstmarkt zu verhökern, unter anderem auch an deutschen Museen, sich überhaupt nicht bewegt. Es gibt aber auch Kritik an der Rückgabe der Benin-Bronzen, beispielsweise von der New Yorker Organisation Restitution Study Group. Sie kritisiert pauschale Rückgaben an Nigeria. Die Gruppe wendet ein, dass die Gefahr bestehe, dass zurückgegebene Bronzen in Nigeria verschwinden könnten. Aber auch eine weitere Debatte wurde damit entfacht, nämlich wie diese Bronzestatuen überhaupt entstanden sind. Gemeint ist damit über die Versklavung und den Kolonialismus und die Wiedergutmachung auch für Versklavungshandel. Die Pläne, die Raubkunst in Nigeria öffentlich auszustellen oder an andere Museen und Ausstellungen auf der Welt zu verleihen, sind wohl Geschichte. Denn die Bronzen und somit Afrikas Kulturerbe geht in den Privatbesitz. Und wie steht es um das Thema in Österreich? Dazu haben Studierende der internationalen Entwicklung in einem Seminar im Rahmen einer Kooperation mit Radio Orange und dem Institut für internationale Entwicklung den folgenden Beitrag gestaltet.
Wie kommen aus diesen Ländern, wo diese Kunstwerke herkommen? Wie sind Brücken? Wie sind Konnektoren? Wie sind Player? Wie kennen das Terrain? Wie kennen die Geschichte dieser Kunstwerke?
Koloniale Raubkunst in Österreich. Wir sind Daniela, Bianca und Beverly und haben uns mit dem Thema koloniale Raubkunst in österreichischen Museen beschäftigt. Wart ihr schon einmal im Weltmuseum oder im Naturhistorischen Museum Wien? Habt ihr euch schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie die ausgestellten Objekte ihren Weg in die Museen gefunden haben? Daniela, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich war schon mal im Weltmuseum und habe mir tatsächlich schon diese Gedanken gemacht. Könnt ihr euch vorstellen, dass sich in europäischen Museen auch heute noch unzählige Kulturgüter befinden, die im Zuge des Kolonialismus nach Europa gebracht wurden? Wusstest du das, Bianca?
Ja, tatsächlich ist es so, dass in europäischen Museen zum Beispiel 5000 der berühmten Benin-Bronzen aus dem heutigen Nigeria liegen, die als Ausgangsobjekte zur Restitutionsdebatte geworden sind. Auch im Weltmuseum Wien sind einige davon ausgestellt. Doch nicht nur afrikanische Raubkunst, sondern auch aus Lateinamerika und Asien, wie zum Beispiel die mexikanische Federkrone Penacho, die sich seit 1531 auf österreichischem Boden befinden, gehören dazu.
Entschuldige Bianca, aber was genau bedeutet Restitution?
Darunter versteht man die Rückgabe von Kulturgütern an die jeweiligen postkolonialen Länder, aus welchen sie im Kolonialismus geraubt wurden. Im Weltmuseum wird offen über die Herkunft der Artefakte und das koloniale Verbrechen im Rahmen der Sammlung gesprochen. Allerdings mangelt es hier an politischen Gesetzgebungen im Hinblick auf Provenienzforschung. Also die Herkunft von Kulturgütern und die Restitution ist daher langwierig und komplex. Es gibt keinerlei rechtliche Vorgaben, keine Art Restitutionsgesetz oder ähnliches wie die Washingtoner Prinzipien im Falle der Rückgabe von jüdischem Eigentum in der NS-Zeit. Es sind in erster Linie moralisch-ethische und politische Gründe, die für Restitutionen von kolonialem Raubgut sprechen. Seit den 1970er Jahren sehen sich europäische Museen daher mit Forderungen einer Dekolonisierung konfrontiert. Dabei sollte angemerkt werden, dass es sich beispielsweise bei den Artefakten, die sich im Weltmuseum befinden, nicht um Museumseigentum, sondern um Staatseigentum handelt.
Gesellschaftliche und kulturelle Werte, Identitätsfragen, Geschichtsbilder und Konstruktionen, kollektive Erinnerung, ungleiche Machtverhältnisse. All dies grundiert die aktuellen Restitutionsdebatten und macht sie so vielschichtig und komplex. Gerade daher ist es wichtig, Organisationen und Initiativen der afrikanischen, lateinamerikanischen oder asiatischen Diaspora in Österreich unbedingt in die Restitutionsfrage einzubinden. Denn es geht um weitaus mehr als nur um die Rückgabe von Kulturgütern, sondern um die Neudefinition von internationalen Beziehungen zwischen Österreich und den Herkunftsländern der Raubkunst.
Wir haben uns auf die Suche nach Kollektiven und Initiativen begeben, die sich mit der indirekten Involvierung Österreichs im Kolonialismus auseinandersetzen, die Kolonisierungsarbeit leisten und dabei die Zivilgesellschaft mit einbeziehen. Wir haben Daniel Bitou, den Gründer und Leiter des Vereins Afri-Eurotext, interviewt und ihn konkret zu seiner Arbeit im Bereich koloniales Erbe und Restitution in Österreich befragt. Afri-Eurotext versteht sich als nachhaltiges Wissenserweiterungs- bzw. Wissensaustauschforum. Im Mittelpunkt stehen literarische, nichtliterarische, künstlerische und kulturelle Werke, Erscheinungen und Texte aus dem afrikanischen sowie europäischen Kontinent oder Texte mit Afrika-Bezug. Es geht darum, diese einem möglichst breiten österreichischen und europäischen Publikum näher zu bringen, unter Berücksichtigung derer Entstehungszusammenhänge sowie deren kontextuellen symbolischen Bedeutungen. Seit 2021 koorganisiert er das jährliche Symposium 3R Kitonkias in Wien, das sich mit der Rückgabe afrikanischer Raubkunst in österreichischen Museum auseinandersetzt und die afrikanische Zivilgesellschaft mit einbezieht.
Die Restitutionsdebatte dreht sich vor allem um die Benin-Bronzen. Was ist das Besondere an diesen Objekten?
Die sogenannten Benin-Kunstwerke, also stellen quasi für die Edo-Völker, also Benin-City-Völker, sowas wie Erinnerungsorte, Wissensspeicher, also Vermittler von Erzählungen, von Mythen, quasi der Edo-Völker, Mythen, Kosmogonien. Und also das ist ein Reichtum. Ja, das ist ein Reichtum. Und der 90% afrikanischer Edelkunst befinden sich in Museen in Europa und auch in den USA. Circa 10% ist noch in Afrika. Also vor diesem Hintergrund hat die Förderung der Rückgabe geraubter Kunstschätze aus Afrika mit Reparieren, Heilen, Teilen zu tun. Es geht selbstverständlich nicht nur um Objekte, es geht um mehr als das. Es geht um die Stellung des afrikanischen Subjekts, ja, in europäischen Gesellschaften, also historisch, gegenwärtig, zukünftig.
Jetzt hört ihr einen Ausschnitt aus der Eröffnungsrede von Daniel Bitou des 3R Kitonkias Symposiums 2022 in Wien.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, dear ladies and gentlemen, dear invitees, welcome. We are here at the Afri-Eurotext bookstore. We are, as you are seeing, cultural association and at the same time also a bookstore. Also herzlich willkommen hier bei Afri-Eurotext. Wir sind ein Kulturverein, so gemeinnützig, und gleichzeitig haben wir unsere Buchhandlung als Mittel zum Zweck. Wir arbeiten sehr viel mit Texten und im Rahmen dieses Symposiums, dieses internationalen Symposiums, mit dem Ziel, eben die Komplexität der Restitutionsfrage zu entwirren, beziehungsweise ein echtes Miteinander mit der österreichischen Regierung, mit also Museen, österreichische Bundesmuseen zu initiieren. Also findet diese dreitägige Zusammenkunft statt.
Du stellst
Stellung des afrikanischen Subjekts ist auch der Beweggrund hinter Ihrem Projekt. Um was genau geht es bei dem 3R-Projekt? Für was stehen die 3R?
Die 3R stehen für Restitution, Rehabilitation, Reconciliation. Also zu Deutsch, also Rückgabe, Rehabilitierung des afrikanischen Subjekts und selbstverständlich Versöhnung. Die 3R stehen für Aspekte der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft unserer Welt. Ja, die Geschichte von Rassismus, Ausgrenzung, Ausbeutung. Wir erinnern uns an den Sklavenhandel. Und wenn wir diese historischen Momente unserer Welt erwähnen, stehen afrikanische Subjekte im Mittelpunkt. Ja, also Menschen, die eben die Last dieser Geschichte tragen bis heute und versuchen mit allen Mitteln quasi also neue Narrative zu schaffen, um eben ein Leben aufzubauen. Und im Mittelpunkt dieser Versuche, neue Narrative zu schaffen, stehen historische afrikanische Kunstwerke. Also das Projekt 3R im österreichischen Kontext hat zum Ziel, das Bewusstsein der österreichischen Zivilgesellschaft, das Bewusstsein der österreichischen politischen Establishment sowie das Bewusstsein der österreichischen Institutionen, die daran gewöhnt sind, einen Afrika-Diskurs zu produzieren, zu konstruieren, irgendwie zu schärfen.
Das koloniale Erbe in österreichischen Bundesmuseen soll aktuell wissenschaftlich aufgearbeitet werden. Ein interdisziplinäres Fachgremium, das letztes Jahr vom Bundesministerium ins Leben gerufen wurde, soll Empfehlungen für den sensiblen Umgang mit Objekten aus kolonialen Kontexten und die Rückgaben von diesen entwickeln. Wie schätzen Sie das Vorhaben dieses Gremiums ein?
Dieses Gremium bestand. Also ich glaube, inzwischen ändern sich Dinge bzw. werden sich Dinge ändern. Bestand vorwiegend aus lauter Museumsdirektoren aus Europa, ein bisschen Afrika. Also abwesend waren oder sind Akteure der österreichischen afrikanischen Diaspora. Also afrikanischen Diaspora Österreich. Und das war wirklich aus der Sicht der afrikanischen Diaspora Österreich eine himmelschreiende Ungerechtigkeit. Ja, also wie kann man über so ein Thema sprechen, ohne die davon betroffenen Menschen, die hier leben, ja, die sich als die Nachfahren quasi der Autoren dieser Kunstwerke betrachten, sozusagen einzubeziehen in diesen Prozess. Also die afrikanische Diaspora Österreich betrachtet sich als ein Schlüssel, ja, zur Lösung, zur Entschlüsselung der Komplexität der Restitutionfrage. Wir kommen aus diesen Ländern, wo diese Kunstwerke herkommen. Wir sind Brücken, wir sind Konnektoren, wir sind Player, wir kennen das Terrain. Wie können die Geschichte dieser Kunstwerke?
In Österreich beherbergt vor allem das Weltmuseum Wien Objekte aus kolonialen Kontexten. In der Vergangenheit wurde bereits des Öfteren die Rückgabe der Kulturgüter an die jeweiligen postkolonialen Länder gefordert. Meist leider erfolglos. Es ist jedoch Teil von einigen Forschungsprojekten, die sich mit Kulturgütern kolonialer Provenienz und insbesondere mit den geraubten Benin-Bronzen auseinandersetzen. Wie im Rahmen der Zusammenarbeit mit der National Commission for Museums and Monuments Nigeria oder mit dem Projekt Digital Benin, das sich die digitale Zusammenführung der Kunstschätze zur Aufgabe gemacht hat. In welcher Beziehung stehen Sie zum Weltmuseum Wien, beziehungsweise inwiefern ist es bereits im 3R-Projekt involviert?
Wir hatten während der Vorbereitungen alle Museumsdirektoren kontaktiert, selbstverständlich. Also eingeladen, daran teilzunehmen, ja, an Podiumdiskussionen, an Rundtischen teilzunehmen. Also keine Antwort ist gekommen, wirklich keine positive. Das heißt, das Symposium fand quasi statt ohne diese Akteure am Anfang. bei der letzten Runde, also Debatte dann, haben wir trotzdem auch die Sessel der Abwesenden quasi auf das Podium gestellt. Das Symposium fand quasi parallel gleichzeitig mit der Tagung des Fachgremiums. Und unser Wunsch beim Symposium war eben, dass die Beteiligten an dem Gremium eventuell auch kommen, mitkommen, damit wir uns austauschen und schauen, sozusagen, wie wir gemeinsam diesen Weg gehen können. Und am letzten Tag ist es passiert. Ja, also wie ein Wunder. Also habe ich ein E-Mail vom Direktor des Gremiums, Dr. Jonathan Fein. Sag, Herr Bitu, wir sind unterwegs. Wir kommen. Und circa 30 Minuten nachher, nach diesem E-Mail, also war das Gremium da. Und ab dem Moment, ab dem Zeitpunkt, haben wir wirklich das Gefühl bekommen, dass wir das Weltmuseum reingeholt haben. Ja, also der Direktor, Dr. Jonathan Fein, hat das auch bekräftigt, dass künftig hin wir gemeinsam die Dinge gestalten werden. Und das passiert gerade. Das Weltmuseum, wie aus meiner Sicht, hat sich geöffnet oder ist dabei, sich zu öffnen.
Was sind Ihre Wünsche und Forderungen an die österreichische Politik und Gesellschaft?
Die Republik Österreich sollte bzw. könnte die afrikanische Diaspora Österreich und ihre Organisationen als Partner betrachten, längerfristig. Das heißt, Österreich würde dann quasi ihre eigene Antwort zu der Restitutionfrage bringen, und zwar mit der afrikanischen Diaspora Österreich. Und ich glaube, das ist eine Chance, die zu ergreifen ist. Und dafür steht auch die Restitution-Debatte. Die Restitution-Debatte setzt sich nicht zum Ziel, Museen in Europa bzw. in Österreich auszuleeren. Es geht um ein Plädoyer für eine differenzierte Beziehung zwischen der österreichischen Gesellschaft bzw. österreichischer Politik und afrikanischen Ländern. Zwischen der österreichischen Politik oder zwischen österreichischen politischen Institutionen und der afrikanischen Diaspora Österreich.
Wir bedanken uns bei Daniel Bitu für das Interview. Er ist ein Beispiel dafür, wie wichtig es ist, die Zivilgesellschaft in die Aushandlungsprozesse hinsichtlich Restitution und koloniales Erbe mit einzubeziehen.
Koloniale Raubkunst in Österreich.
Das war ein Beitrag von Beverly, Daniela und Bianca. We'll be right back.
Welt im Ohr.
Eine Radiosendung und ein Podcast des Teams Wissenschaft und Forschung für Entwicklungszusammenarbeit des ÖAD im Rahmen von APEAR, das österreichische Hochschulkooperationsprogramm.